96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von 96. Minute, dem Hannover 96 Podcast. Mein Name ist Henne und ich begrüße Hannes.
Guten Tag, Henrik.
Wir sind hier heute zu zweit am Tisch und wollen euch erstmal besonders herzlich begrüßen, weil vielen Dank an jeden, der heute reinhört, der in diese Folge hört, der sich damit beschäftigt. Ich kann das auch gut verstehen, wenn man erstmal so diesen Impuls hat, eine Woche oder gar zwei Wochen oder drei Wochen erstmal Abstand zu gewinnen von 96. Aber ihr seid heute da, das zeigt, ihr wollt euch irgendwie mit der alten Liebe weiterhin befassen und wollt das konstruktiv angehen und das wollen wir heute auch mit euch versuchen und schön, dass ihr da seid und zuhört. Ja, Hannes, also die Saison ist vorbei, ne? Wir hatten ehrlicherweise eine Relegationsfolge geplant, haben uns darauf so eingestellt, weil das eben das wahrscheinlichste Szenario war und wir mussten uns als Podcast ja so ein bisschen mit der Planung absprechen und hatten eine Relegationsfolge geplant und jetzt ist alles anders gekommen. Erstmal vorweg, wie geht's dir heute? Wie würdest du das beschreiben? Fühlst du dich leer, gebrochen? Bist du traurig? Bist du enttäuscht? Bist du sauer? Was entspricht am ehesten jetzt am Montag, einen Tag später, deiner Gemütslage?
Ja, ich habe mir gedacht, dass die Frage kommt und habe es auch versucht einzuordnen, aber es ist tatsächlich immer noch ein Cocktail aus Trauer. Ich bin auch, ja, ich kann auch sagen, dass ich sehr enttäuscht bin, auf jeden Fall. Sauer in jedem Fall und tatsächlich auch mit Blick auf die anstehende Saison so ein bisschen ängstlich, wenn ich mir so ein paar Szenarien im Kopf durchgehe, was da jetzt alles ansteht über den Sommer, über die Sommerpause, spielt da Angst auch so eine kleine Rolle oder ich würde eher sagen Sorge. Ja, aber insgesamt ist es, ich habe kein eindeutiges Gefühl, sondern es ist irgendwie von allem etwas dabei.
Ist in dem Cocktail auch ein bisschen Stolz mit drin oder ist das ganz unten im Glas gerade und du kannst es nicht so richtig anrühren gerade?
Total, also Stolz ist gerade ganz unten. Ich würde, also muss man ja differenzieren, stolz auf was zu sein. Ich bin extrem stolz auf die Saison der Fans, weil die alles gegeben haben. Ich glaube, choreografietechnisch, pyrotechnisch war das wieder der absolute Wahnsinn. Bis zum Schluss kreativ und am Ball geblieben. Was das Sportliche angeht, ist Stolz wirklich tatsächlich ganz unten in der Petrischale. Das kommt vielleicht jetzt nochmal in den nächsten Wochen, aber stolz war ich zu anderen Zeitpunkten der Saison deutlich mehr und jetzt ist es gerade, sind es eher die negativen Emotionen.
Ja. Ich glaube, das könnt ihr da draußen auch relativ gut nachempfinden. Heute geht es uns wahrscheinlich allen ähnlich. Wir haben überlegt, was sollen wir heute machen? Es fällt uns, wie man vielleicht auch hören kann, auch nicht so ganz leicht hier heute zu sitzen und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir keine normale Folge machen, sondern dass wir wollen eine reine 96-Grad-Folge machen, habe ich mir überlegt. Mhm. Und zwar eine zweigeteilte. Wir wollen erstmal konstatieren, dass es nicht gereicht hat. Ne? Also das müssen wir uns ja jetzt hier heute eingestehen. Es hat nicht gereicht. Wir sind Vierter geworden. Wir sind knapp gescheitert. Wir sind nicht mehr Teil der, ja, noch für eine Mannschaft in unserer Liga laufenden Saison und wollen da mal versuchen, erste Antworten zu finden. Jetzt sicherlich auch mit vielen Emotionen aus dem Cocktail, was du gerade beschrieben hast, aber eben auch irgendwie versuchen, diese Emotionen, die ihr auch alle sicherlich durcheinander habt, ein bisschen zu ordnen und ein bisschen zu gucken, woran hat es eigentlich gelegen, was hat gefehlt. Und dann würde ich ganz gerne in einem zweiten Teil des 96 Grad gucken, was denn Hoffnung machen könnte. Also es gibt sicherlich vieles, was auch besorgniserregend gerade ist, wie du eben schon angedeutet hast. Aber lass uns doch in dem zweiten Teil heute mal versuchen zu gucken, wo könnte denn Sonnenschein am Ende dieser Tristesse liegen für Hannover und das mal so rauszukehren.
Perfekt, ja? Let's go.
Erste Frage, und da bin ich total interessant, was du sagst, weil es gibt ja verschiedene Erklärungsansätze, die man auch so jetzt überall lesen kann. Mhm. Was ist so eher dein Gefühl oder deine Wahrnehmung oder wie ist dein Blick auf die Saison? Es gibt jetzt keine richtige Antwort, weil beides ist natürlich richtig, ist klar, aber ich glaube, es gibt so, entweder sieht man das eine mehr oder das andere mehr. Hat die Mannschaft es aus deiner Sicht primär in der Crunch-Time verkackt oder siehst du die Spuren und Wurzeln dieses, es hat jetzt knapp nicht gereicht, schon über einen längeren Zeitraum weiter zurück in der Vergangenheit?
Ja, total. Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Die Crunch-Time war jetzt nochmal ein Blueprint, finde ich, der vielen Momente in der Saison, wo wir, ich meine, wenn ich mir nur Gedanken über diese ganzen Folgen gemacht habe, die wir immer damit abgeschlossen haben, ja, das war jetzt ein spätes, beschissenes Unentschieden oder das hätten wir nicht verlieren dürfen, aber nächste Woche wieder, und das war ja leider zu oft der Fall offensichtlich, hätten wir diese Crunch-Time unter Umständen ja ruhig verkacken können, wenn wir sie vorher irgendwie die Punkte geholt hätten. Wie gesagt, es ist ein Blueprint und wir hätten das umgehen können, indem wir früher einfach gewisse Stellschrauben umgestellt hätten. Ich weiß es nicht. Für mich ist, also wir reden ja von der Crunch-Time, am Ende waren es die letzten drei Spieltage und ich finde es ein bisschen schwer einzuordnen. Ich würde es gar nicht irgendwie so richtig unterteilen.
Wie du sagst, beides ist natürlich richtig. Und so will ich das auch gleich mal zweiteilen. Ich will nämlich erstmal anfangen bei wirklich Sachen, die jetzt im Finale der Saison so ein bisschen schiefgelaufen sind und dann vielleicht auch ein paar Faktoren suchen, die schon ein bisschen weiter zurückliegen oder sich durch die ganze Saison gezogen haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade eher so dieses Gefühl, wir haben die Crunch-Time verkackt. Mhm. Weil 4 Spiele vor Schluss haben wir so über diese letzten 4 Spiele gesprochen und ne, wir waren noch oben dran. Mhm. Und das ist ja auch das, was Tietz gesagt hat. Er hat ja sehr, sehr lange das Wort Aufstieg überhaupt nicht in den Mund genommen. Ich gucke mir die Tabelle nicht an, wir gucken von Woche zu Woche. Vor diesem Karlsruhe-Spiel hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt dreht es sich so ein bisschen langsam. Er hat ja nie gesagt, wir wollen 100%ig aufsteigen und so, wir greifen jetzt volle Möhre an. Nee, aber ich hatte das Gefühl, es ändert sich jetzt was. Und ich hatte auch so das Gefühl, er und die Mannschaft haben sowas ausgestrahlt, so von wegen, ja, wir sind ganz ruhig und wartet total mal ab, das kommt jetzt. Wir haben uns in Position gebracht und jetzt schlagen wir zu.
Was ein komisches Gefühl in mir ausgelöst hat, das ein oder andere Mal. Also diese Ruhe, die sie so lange hatten.
Genau, und das hat mir so ein, zumindest bis letzte Woche noch so ein trügerisches Gefühl gegeben, von wegen, am Ende sind wir die beste Mannschaft der Liga spielerisch und ziehen das eh. Ne, so. Und ich glaube, das hatten viele in Hannover auch und deswegen war diese Enttäuschung gestern so unfassbar groß. Und deswegen glaube ich, ey, wir waren in der Position, da bis zum letzten Spieltag noch mitzuspielen. Ja, jetzt nur noch aus eigener Kraft um die Relegation, aber wir hatten gestern halt die Chance, mit einem Heimsieg eben in die Relegation zu kommen. Ne? Und haben das eben nicht geschafft. Und von daher überwiegt für mich jetzt gerade so dieses, ey, was war denn jetzt in den letzten 3 Wochen los? Ne, du gewinnst das Auftaktspiel dieser Crunch-Time, die wir eingeläutet haben gegen Karlsruhe. Hast dann von den letzten 3 Spielen 2 Heimspiele, die vermeintlich relativ einfach sind. Ne, und hast ein Auswärtsspiel in Bochum, für die es auch um nichts mehr ging. Und greifst da halt nicht zu. Ne? Und jetzt will ich einen Begriff nennen, der mir da so in den Kopf kommt und ich bin gespannt, wie du den findest, weil dieses trügerische, ja hier, wir hätten ja das Spiel schon und so und jetzt unser Spiel wird sich entfalten, wir wollen dominant bleiben, wir bleiben bei uns, wir sind ruhig, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und wir kriegen unser Spiel durch und so weiter und so fort. Das ist rückblickend für mich eine Selbstgefälligkeit, die sich jetzt letztendlich nicht ausgezahlt hat. Ja. Ne? Also man hätte auch von Selbstbewusstsein sprechen können, so das Selbstvertrauen an sich, dass die Stärken schon durchkommen. Jetzt natürlich rückblickend ist es so ein bisschen Selbstgefälligkeit, so weil Er sagt dann auch, oder Tietz sagt dann gestern auch in der PK wieder, ja, normalerweise, wenn du 3 Tore zu Hause schießt, gewinnst du das auch. Ja, aber hast du halt nicht. Ne? Und ich glaube, da sind wir schon an dem ersten Punkt. Was war jetzt in der Crunch-Time entscheidend? Es war eher so eine Selbstgefälligkeit, so ein stilles Selbstvertrauen, das fliegt uns schon zu hier, im Gegensatz zu einem, ey, wir müssen uns das hart erarbeiten und das ist nicht selbstverständlich und wir müssen nochmal eine Schippe drauflegen. Würdest du mir da zustimmen? Ja, oder?
Total. Weil, ich meine, wir hatten darüber gesprochen, dass mich teilweise die, also auch nach den Spielen oder die letzten Minuten in dieser Crunch-Time, ich glaube, Faber hatte den Take gebracht, dass wir da irgendwie unter Umständen auf diesen, auf die Relegation gespielt haben letzte Woche und da irgendwie zufrieden mit einem Unentschieden rausgegangen sind. Und der Plan ging halt überhaupt nicht auf. Und genau diese Selbstgefälligkeit, man hat es gestern auch gemerkt, so wie Nürnberg aufgetreten ist, so hätten wir auftreten müssen. Und nicht erst gestern, sondern die letzten 3-4 Spiele. Und total, also ich gehe voll mit dir. Es ist uns nicht zugeflogen und da hätten wir, ja, wir hätten anders in diese Crunch-Time gehen müssen, als genau mit dieser Selbstgefälligkeit oder mit dieser Selbstverständlichkeit. Wir sind 96, mit diesem Kader und all dem, was uns nachgesagt wird, packen wir das schon. Und ja, da haben wir uns, glaube ich, keinen Gefallen mitgetan, sondern da hätte hier und da etwas weniger Stolz im Coaching, glaube ich, allen gut getan, persönlicher Stolz.
Also siehst du diese Selbstgefälligkeit vor allen Dingen auf Seiten des Trainers? Gar nicht unbedingt in der Mannschaft.
Total, weil wir haben ja gesehen, dass ja, es gab ja verschiedene Phasen der Saison und man hat ja innerhalb der Mannschaft auch gesehen, dass wir in anderen Phasen der Saison deutlich mehr Druck und auch länger gemacht haben. Da haben wir ein Spiel nicht in der 70. Minute irgendwie aufgehört zu spielen, sondern da haben wir bis in die tiefe Nachspielzeit haben wir aufs Tor gepresst und das wurde ja offensichtlich durch den Trainer dann anders gecoacht und der ja dann auch immer wieder gesagt hat, ja, die hinten sollen wir irgendwie, wir müssen enger stehen und der dann natürlich auch in der Halbzeit extrem viel umgestellt hat, was ja wahrscheinlich auch nochmal irgendwie später in der Folge zur Diskussion kommen wird, da sehe ich schon viel Verantwortung beim Trainer. Mhm. Und das muss ich auch sagen, bei all der Sympathie, die ich immer noch auch nach gestern für Tietz habe, darum geht es überhaupt nicht, ich finde ihn super sympathisch und ich glaube auch nach wie vor, der ist ein guter Trainer, aber hier und da würden ihm, glaube ich, würde es allen gut tun, ihm als auch dem Erfolg der Mannschaft und des Vereins, wenn er etwas selbstloser wäre und etwas weniger beharren würde auf seine Idee von dem Ganzen und manchmal mehr, vielleicht muss er die Erfahrung auch noch machen, dass eine Crunch-Time oft auch nicht durch Taktik und 20 Mal umstellen an der Taktiktafel gewonnen wird, sondern durch Kampf und Biss. Und vielleicht muss er die Erfahrung auch noch mal machen. Aber ja, das ist so mein Take dazu eigentlich.
Also, ne, wir wollen nochmal betonen, es hat knapp nicht gereicht. Ne? Also man muss natürlich immer sagen, hätte uns jemand letztes Jahr im Sommer gesagt, mit dem Riesenumbruch, du holst einen neuen Trainer, der eine gewisse Spielvorstellung hat, du holst dafür 17 neue Spieler, die müssen auf diese Spielvorstellung, die sehr strikt und rigoros ist, passen, die müssen sie umsetzen. Das war schon echt ein Himmelfahrtskommando, ne? So. Haben ja auch viele Experten gesagt, das kann nicht gut gehen. Jetzt ist es fast gut gegangen, also es war sehr knapp, ne? Und wir haben hier auch immer sehr viel von seiner Arbeit gelobt, aber es ist jetzt eben nun mal so, er muss sich daran messen, dass es nicht gereicht hat und knapp nicht gereicht hat. Und das, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr richtig. Also mir hätte da auch einfach, ich habe mir auch in jeder Pressekonferenz gewünscht, hey, jetzt änder doch mal ein bisschen deinen Ton, deine Ansprache, hol doch irgendwie mal was anderes raus. Zeig doch mal, dass du auch siehst, dass es langsam auch an euch liegt und nicht immer nur am Schiedsrichter und dass es halt eben zum Sport dazugehört, dass man 2 Tore macht, aber auch halt 2 Tore dann nicht kassieren darf, um zu gewinnen. Ne? Und dass die X-Goal-Werte am Ende nicht auf der Anzeigetafel stehen, sondern Tore und Gegentore. Mhm. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, so dieses geh mal weg davon, dass du irgendwie in den Daten immer die beste Mannschaft der Liga hast, ja, sondern geh doch mal dahin, was ist zählbar und was kommt am Ende dabei raus. Ich meine, guck dir Schalke 04 an, die sind in ganz, ganz vielen Daten die schlechtesten der Liga. Ja, du hast es in der vorletzten Folge gesagt, Schalke irgendwie was passt. Genauigkeit angeht, auf Platz 17 oder auf Platz 18, sind aber irgendwie 3-4 Spieltage vor Schluss schon aufgestiegen. Ne? Also
die Enttäuschung rührt natürlich auch daher, dass wir nicht nur innerhalb des Fankreises, der Fan-Community, sondern auch extrem von den Medien, von den Podcasts, auf Social Media so gepusht, wir wurden so gehypt und dadurch wächst natürlich auch ein gewisser Anspruch. Titz wollte da vielleicht ein bisschen gegensteuern und indem er halt nicht die ganze Zeit davon spricht. Ich glaube, warum viele enttäuscht sind, ist, weil wir gesehen haben, dass wir oben am Ball bleiben können und weil viele von uns und vielleicht auch wir jetzt eine Meinung haben, wie wir es geschafft hätten, wenn wir hier und da anders vorgegangen wären, die vielleicht für uns offensichtlich wären, aber Titz anders gesehen hat. Und ich glaube, das macht es nochmal ein bisschen ärgerlicher, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also es gibt ja Gründe, warum wir diese Crunch-Time nicht gewonnen haben. Und ob es die Ansprachen vor im Spiel sind oder in der Halbzeit, ob es die Taktikumstellung ist in der 70. Minute, ob es Spieler sind, die unserer Meinung nach hätten eine Crunch-Time besser ziehen können. Das ist der Punkt. Genau.
Ja. Du hast vorhin gesagt, er hat ja nicht so wirklich irgendwie seine Sachen verändert. Eine Sache ist uns ja schon aufgefallen. In der Rückrunde haben wir deutlich defensiv orientierter gespielt. Deutlich kann man jetzt auch falsch verstehen. Also wir hatten ja trotzdem die Themen mit Kontersicherung bei der Ecke und so. Aber was schon etwas klarer zu sehen war, war, dass er versucht hat, das Spiel mehr zu kontrollieren, nicht so viel zu riskieren, nicht zu viel hinten preiszugeben. Ne? Und da hat er sich jetzt auch in der Crunch-Time häufiger mal in seinen Äußerungen drauf bezogen, dass er ja stolz ist, dass sie auch defensiv jetzt stark sind, die Mannschaft. Und mich hat da mal interessiert, wie das eigentlich im Zusammenhang jetzt stand mit dem Offensivspiel. Mhm. Ne? Also in der Hinrunde haben wir durchschnittlich pro Spiel 4,05 Großchancen kreiert. Ne? Also 4 Großchancen. Großchancen heißt Großchance. Das sind jetzt nicht normale Torschüsse sozusagen, sondern es sind wirklich Chancen, die eigentlich normalerweise gut und gerne reingehen sollten.
So eine wie Jokota gestern.
Genau, das ist eine Großchance. Genau. Ja. 4,05, das ist schon eine krasse Ansage, ne? Und da rühren auch die hohen X-Goal-Werte der Hinrunde her. In der Rückrunde jetzt hatten wir nur noch 2,81 Großchancen durchschnittlich pro Spiel. Ja, das heißt, wir haben uns deutlich weniger in gefährliche Positionen gespielt. Das ist ja der Nachweis für das, was wir in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben, dass wir außenrum spielen, außenrum kontakten, aber nicht so wirklich in gefährliche Abschlusssituationen kommen. Da hat natürlich vor allen Dingen Benjamin Chaiman drunter gelitten.
Total.
Ne, da gibt es jetzt verschiedene Meinungen, ob er da mit Schuld ist. Ne, ist er mit Sicherheit auch. Er ist ja nun mal unser Stürmer gewesen. Aber ob es vielleicht nicht auch eine große Systemfrage ist, die dahinter steht.
Total. Und das hatte ich letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt oder wir hatten auch oft drüber gesprochen. Am Ende ist es ja auch einfach faktisch so, dass wir gesehen haben, dass wir über die unkonventionelle Art und Weise für uns 7 Tore gemacht haben in den vorletzten beiden Spielen. Also das heißt, Distanzschüsse und Flanken, die haben dann einfach gezogen. Und wenn ich damit sage, dass Titz das System nicht umgestellt hat, dann meine ich nicht die Allgemeinheit, sondern meine ich auch genau sowas im Spielverlauf zu merken, ey, die stehen so tief, wir kommen da nicht durch, jetzt gehen wir von dem Handballspiel etwas weg und ich sage jetzt, Männer, jetzt Brechstange. Und mit Brechstange meinen wir nicht von der Mittellinie aufs Tor zu bolzen, sondern mal 2 gewagte Distanzschüsse und mal scharfe Bundu-Flanken und vorne einen Kellmann anspielen. Und ich finde, da sind wir zu wenig im Spiel drauf eingegangen, auf solche Momente. Und glaube, da hätten wir echt relativ viel draus machen können. Und wenn du die Großchancen ansprichst, das geht ja einher mit der Chancenverwertung. Und wenn wir, und das kann man ja auch so sagen, über die gesamte Saison, in der Hinrunde war es nach dem Gefühl noch kritischer, hatten wir eine schlechtere Chancenverwertung. Und wenn wir so eine schlechte Chancenverwertung haben, müssen wir im Umkehrschluss die Großchancen erhöhen, damit wir Tore schießen. Und wenn wir dann nur noch 2,5 Großchancen ungefähr pro Spiel haben und aber nur jede dritte treffen, dann haben wir halt dieses Problem. Und das ging halt am Ende irgendwie, ja, was heißt, es ging nicht auf, wir sind Vierter geworden in der zweitstärksten Spielklasse in Deutschland, aber am Ende ging es nicht so auf, wie wir uns das gewünscht haben, weil da war deutlich mehr drin, glaube ich.
Genau, also Chancenverwertung ist definitiv ein sehr großes Wort über die ganze Saison über. Und was halt gravierend ist, ist, dass man wirklich merkt, dass man in der Rückrunde deutlich weniger sein Spiel nach vorne in die gefährliche Zone durchgekriegt hat als in der Hinrunde.
Voll bei dir. Ich finde, das gilt vor allem für das allerletzte Drittel.
Ja.
Weil ich finde, ich habe keinen merklichen Unterschied gesehen in den ersten zwei Dritteln, aber mit 16er, es stagnierte. Es wurde immer wieder hinten rumgespielt. Ich hatte jetzt, gerade weil es mir in den Kopf kommt, gestern eine Situation, wo Taibi, der übrigens ein Bombenspiel gemacht hat, auf den 16er zuläuft. Da klafft eine Riesenlücke. Und das ganze Stadion sagt Schieß, schreit Schieß, aber er zieht das gar nicht in Erwägung. Mhm. Für ihn ist es so, nee, ich kann jetzt ja nicht schießen. Ich bin ja noch, sind ja erst 16 Meter. So, dann spielt er den Ball ab. Und das ist für mich so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass ich das Gefühl habe, es wurde sehr indoktriniert. Ich hatte das Beispiel gebracht, so vom Gefühl her gibt es einen Strafenkatalog auf Abschlüsse, die nicht zum Tor führen. Deswegen sagt jeder, nee, mach du mal lieber. Ja, und ich glaube, das war nicht die optimale Wahl hier und da über die Saison.
Ich hatte das Gefühl, dass Jörg Schmadtke in der kurzen Zeit, in der er da war, dieses sehr riskante Offensivspiel ein bisschen kritisiert hat von außen und vielleicht damit verbunden auch nicht nur er, sondern noch andere aus der Chefetage. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Gegner in der Rückrunde sich halt immer besser auf dieses Offensivspiel, auf diese Ballaktionen von uns halt einstellen konnten. Und ich fand es jetzt interessant, wie im Gegenzug, weil er ja gesagt hat, wir sind jetzt in der Rückrunde so defensiv stark geworden und wir haben ja wirklich auch wenig Gegentore in der Rückrunde bekommen oder weniger, habe ich halt gedacht, okay, aber vielleicht merkt man das jetzt gravierend an den Gegentoren dafür, dass sich das so ein bisschen gewandelt hat von sehr riskant, sehr viel auf Torchancen gehen, hin zu einem etwas kontrollierteren, auch defensiv stabileren Spiel. Man muss doch sagen, dass der radikale Verlust von Großchancen nicht dem entgegensteht, dass man minimalst weniger Gegentore gefressen hat.
Voll. Also das ist, ja, ich bin voll bei dir. Diese Schere auseinanderzubekommen ist natürlich die Aufgabe eines Trainers, mehr Tore zu schießen, als du Gegentore kriegst. Wir hatten in der Hinrunde, hatten wir dieses Beispiel des Verhältnisses, da war es so, wir mussten immer 5 Tore machen, weil wir wussten, wir kriegen 3. Und diese, also jetzt in der Rückrunde war es halt so, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen uns hinten ein bisschen weniger fangen auf Kosten des Offensivspiels leider. Und ja, total, also ja, die Zahlen lügen am Ende auch nicht, ne?
Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber wir haben ja in der Winterpause den Antagonisten der Rückrunde benannt. Und da hattest du einen sehr guten Antagonisten gefunden. Weißt du noch, welcher das war?
Das war doch dieses Tor-Gegentor-Verhältnis, ne?
Genau, ja, genau. Und das ist letztendlich das, was ich hier echt nochmal hervorheben möchte. Natürlich hast du gestern auch zu Hause in einem absolut entscheidenden Spiel 3 Tore gegen Nürnberg zu Hause geschossen. Und teilweise was für Tore. Mhm,
voll.
Ne? Also dieses besonders das Tor von Udenne von außen, so musst du es halt spielen. Klatsch, klatsch in den Raum und dann Abschluss. Mhm. Ne? Ähnlich das Taibi-Tor auch. Ne? Also ich glaube, so wünscht sich das Tietz, ne? Dass diese sehr spielstarken Dribbelspieler sich eben in diese Position bringen und dann aber auch schießen. Aber halt auch nicht früher. Das ist super, aber du kriegst halt im Gegenzug auch 3 Tore. Ne? Genauso wie gegen Münster. Jetzt kann man sagen, ja, das war ein Sonntagsschuss, aber du kriegst diese Chancen gegen dich. Immer und immer wieder. Ne? Und da hat halt Chancenverwertung und Gegentore in den entscheidenden Spielen oder in den Spielen, die uns jetzt zum Aufstieg gefehlt haben, haben da nicht ganz gepasst. Ja, da muss ich sagen, da hat es so ein bisschen gefehlt an Balance zwischen, wie kriegen wir das hin, dass wir auch unseren körperlichen Stürmer, den wir da vorne haben, füttern und wie können wir im Gegenzug dafür sorgen, dass wir nicht so konteranfällig sind und nicht so viele Gegentore, schnelle Gegentore nach eigenen Toren fressen. Das hat mir gefehlt. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Das ist für mich ehrlich gesagt die Hauptthematik. Und zwar muss ich ganz ehrlich sagen, dass in der Crunch-Time. Wir befinden uns immer noch in der Crunch-Time und wollen versuchen zu erklären, warum es da nicht geklappt hat. In der Crunch-Time ist für mich auffällig geworden, dass wir keine Achse haben. Dass wir keine klare Hierarchiestruktur in dieser Mannschaft hatten. Ja? Ich habe mich mal richtig reingewühlt und habe mal geguckt, wie viele verschiedene Startelf-Konstellationen wir hatten. Also 34 Spieltage, ja. Und mit Startelf-Konstellation meine ich Personalkonstellation. Ja, das heißt, wenn in der, also hast jetzt eine Startelf und in der nächsten Woche spielt Neubauer rechts und Udenne links, aber ansonsten bleibt die Startelf gleich. Dann ist das keine andere Startelf-Konstellation, weil das Personal ist genau gleich von der Elf. Die haben einfach nur die Seite getauscht. Das zähle ich gar nicht mit rein, sondern ich meine Startelf-Konstellationen. 34 Spiele. Was würdest du sagen, wie viele verschiedene Startelf-Konstellationen hatten wir auf 34 Spieltage verteilt?
Boah, wenn du so fragst, würde ich die Zahl ja schon mal hoch ansetzen. Ich sag mal 25.
Ja, da bist du noch zu niedrig.
Echt?
Wir hatten 29 verschiedene Startelf-Konstellationen. Wir hatten 29 verschiedene Startelf-Konstellationen. Und da ist jetzt, wie gesagt, noch nicht mit eingerechnet, dass ein Aseko mal auf der 10 gespielt hat, mal auf der rechten Außenverteidigung, mal auf der 6. Das würde sozusagen noch dazukommen. Das heißt, du hast wahrscheinlich am Ende des Tages 34 verschiedene Startformationen über die Saison verteilt.
Krass, ja.
Aber sogar 29 unterschiedliche Personalkonstellationen. Das kommt natürlich dadurch zustande, dass man im Winter auch Neuzugänge geholt hat. Das kommt dadurch zustande, dass plötzlich ein Allgeier gespielt hat, der in der Hinrunde nicht gespielt hat. Ne, dass ein Zart reinkommt, ein Thordarson und so weiter und so fort. Dadurch kommt das auch mit zustande. Aber ich finde, das ist eine ganz krasse Zahl. Dann habe ich mal geguckt, weil das Maß aller Dinge müsste für uns ja Schalke 04 sein. Ist so ein etwas größerer Verein, der aber sicher aufgestiegen ist. Wie ist es da? Was würdest du sagen? 34 Spiele, wie viele verschiedene Startelf-Konstellationen hatten die?
Ja, die hatten natürlich noch auch geile Neuzugänge im Winter, die auf jeden Fall dann auch gespielt haben. Die hatten 17.
Nee, die hatten auch tatsächlich 24.
Okay.
Ne? Also 24 zu 29 ist jetzt gar kein so großer Unterschied. Das heißt, in Zeiten von Wintertransfers, in Zeiten von sehr großen Kadern, scheint es nicht etwas ganz Abwegiges zu sein, an den Personalkonstellationen so ein bisschen was zu gucken. Jetzt hat mich eine Sache interessiert. Ich wollte jetzt etwas weiter reinzoomen. Ich wollte jetzt nämlich gucken, okay, gut, Personalkonstellationen. Okay, aber mein Take ist ja, mir hat die Achse gefehlt. Also mir haben die ganz klipp und klaren Führungsspieler gefehlt. Kurz erstes Beispiel dazu, ein Gita, der Vizekapitän ist, der Fehler gemacht hat, aber eine klare Identifikationsfigur geworden ist, auch für uns, der ein Mentalitätsspieler ist, hat in der Crunch-Time eigentlich keine Rolle mehr gespielt. So, dann habe ich geguckt, in die Top 100 der Dauerbrenner der zweiten Liga. Das heißt, welche Spieler haben am meisten Minuten gesammelt? Mhm. So, was würdest du sagen, wie viele Spieler haben wir als 96 in den Top 100 der Dauerbrenner?
Ja, ich mache mal kurz das Gedankenspiel. Neu auf jeden Fall. Ich glaube, alle ersten Torhüter logischerweise. Enzo. Enzo, der nicht. Ja, der wird schon dünne. Warte mal. Neubauer.
Aseko. Sehr gut, genau so ist erstmal die Reihenfolge. Noll, Leopold und Neubauer. Das sind die.
Ach, das sind die drei?
Das sind die ersten drei.
Okay, ja. Ich hätte jetzt, wurde es bei mir auch schon dünne. Ich hätte keinen vierten
irgendwie. Ja, Aseko hattest du schon. Der ist auf Platz 4 von uns jetzt. Aber in der Top 100. Gita. Ist auch in der Top 100.
Ja, ich war mir nicht sicher, ob der noch drin ist, jetzt nach der Crunch-Time. Okay.
Und Kellmann.
Und da war ich mir auch nicht sicher. Natürlich hat er jedes Spiel irgendwie gespielt, aber ich war mir deshalb nicht sicher, ob seine 30 Minuten immer, die er keine Luft mehr im Tank hat und rausgenommen wurde, ob die dazu führen, dass er nicht mehr in der Dingens ist.
Also das war top. Tatsächlich unsere, das sind die 6 Spieler, die in den Top 100 Dauerbrennern sind. Was würdest du sagen, wie viele Dauerbrenner hat Schalke in den Top 100?
8.
Ja, auch tatsächlich nur 6.
Echt?
Ja.
Okay.
So, und dann, dann habe ich mich geärgert, weil mein Take ist scheinbar nicht so ganz aufgegangen. aber ich habe dann nochmal weiter gebuddelt, denn die Top 6 von Schalke haben auch deutlich mehr Minuten als unsere Top 6 im Durchschnitt. Okay. Ja, das heißt, wenn du die 6 von Schalke alle zusammenrechnest und unsere 6, die hat die Achse schon mal mehr gespielt. Und jetzt kommt noch was Entscheidendes dazu, denn du hast was ganz Entscheidendes gesagt. Es kommen natürlich Wintertransfers ins Spiel und da hat Schalke mit Ndjai, mit Aushish, mit Ljubicic und mit Dzeko im Schnitt in der Rückrunde 887 Spielminuten dazu geholt. Das heißt, sie haben sozusagen, außer jetzt Dzeko, der war rot gesperrt und verletzt, hat aber dafür ordentlich gescored, haben die halt Dauerbrenner nochmal mit dazu geholt. Das heißt, du musst eigentlich 6 plus 3 rechnen, die hatten 9 in der Achse.
Ja.
Wir haben durchschnittlich 506 Spielminuten nur dazu geholt mit Thorason, Zart und Weishaupt. Ja, das heißt, Thorason hat sich jetzt...
Und Thorason zieht den Schnitt da schon hoch.
Gegen Ende, genau, der hat sich gegen Ende der Saison nochmal so ein bisschen als,
etabliert,
als Dauerbrenner mit etabliert, wobei der ja auch kein klarer Stammspieler war, muss man sagen. Ja, das heißt, Schalke hat in der Winterpause eben seine Achse, seinen Stamm an Kräften noch erweitert, wir leider nicht. Und die haben eben 25 Scorer dazugeholt und wir 8 im Winter.
Ja, wir hatten ja diesen Riesenumbruch. Glaubst du, es ist auch damit zu erklären, dass wir eben diesen Umbruch hatten und Tietz eigentlich 34 Spieltage auch wirklich probiert hat? Oder dass es Teil seines Systems ist, so viel zu rotieren? Also, wenn wir jetzt mit der gleichen Mannschaft nächstes Jahr wieder in die Saison gehen würden, glaubst du, er würde weiterhin so viel rotieren, weil es Teil seines Systems ist? Oder würde er langfristig schon seine Achse finden und seine, ich sag mal, seine 15 Spieler, mit denen er, mit denen du eigentlich rechnen kannst?
Ich glaube, Christian Tietz denkt jede Woche neu. Jede Woche setzt er sich hin, montags, guckt sich den Gegner an und überlegt, was kann ich jetzt tun?
Wie kann ich
gegen
die Jungs,
diesen Gegner?
Wie kann ich die Jungs richtig verunsichern, wenn sie die Instagram aufmachen?
Ja, ist jetzt nur die Frage, welche Jungs, ne? Meine eigenen, die Gegner oder die Jungs vom Podcast? Er verwirrt ja alle, würde ich sagen.
Ja.
Ich glaube, das ist Teil seines Stils, dass er halt sagt, wir haben das ja auch mal positiv hervorgehoben, heute will ich es deutlich negativ hervorheben, weil das Positive ist ja, jeder Spieler ist Teil der Mannschaft und also es gibt ein paar, die deutlich hinten runtergefallen sind, ein Roggo oder ein Weißhaupt jetzt auch zum Ende, ne? Aber ansonsten sind eigentlich, oder ein Blank, ne? Aber ansonsten sind eigentlich alle so weit immer mal wieder in die Verantwortung genommen worden und man hat ja auch gesehen, Beispiel Allgeier, wenn du diese Chance dann nutzt, bist du plötzlich auch langfristig drin. Ne? Ich glaube, es ist Teil seines Konzepts und ich glaube, das sollte er schleunigst im Sommer überdenken, weil jeder, der mal Mannschaftssportler war, weiß, dass es eine Hierarchiestruktur in der Mannschaft schon braucht und dass es Spieler braucht, die wissen, ich kann jetzt 2, 3 mittelmäßige Spiele machen und bin trotzdem hier noch the man. Ja, und da nehme ich ganz vor allen Dingen einen Gita. Ne, ein Gita, der einfach ein Typ ist, der mal einen Fehlpass jetzt, einen entscheidenden auch gespielt hat, aber der ein Typ ist, ey. Hast du den gestern weinen sehen vor der Kurve?
Ja, krass, du hast mir das Video gezeigt. Wahnsinn. Ich bin bei dir. Gehe voll mit deinem Take. Ich glaube, was auch noch entscheidend ist, einmal auf der Ebene der gesamten Saison, dass du dich an diesen Zweitliga-Fußball in Deutschland ja auch gewöhnen musst. Das heißt, du brauchst viele Spielminuten, du brauchst auch mal ein paar Spiele, in denen du dich irgendwie orientieren musst. Ich glaube aber auch, dass du es auch innerhalb des Spiels tun musst. Also ich glaube, manchmal brauchst du die ersten 45 Minuten, um ein Spiel zu finden. Und ich glaube auch, diese großen Umstellungen innerhalb des Spiels müssen irgendwie langfristig mit einer stabilen Achse gelöst werden, dass wir nicht nach 45 oder 60 Minuten immer unser gesamtes System umschmeißen und die neuen Spieler mit 5 Mann erstmal ins System finden müssen. Das sehe ich auf der Saisonebene als auch auf der Spielebene kritisch.
Und das führe ich wieder auf diese Selbstgefälligkeit zurück, zu sagen, ey, wir haben hier so einen geilen, breiten Kader und die Spieler wollte ich alle haben und die kann ich alle mit einbinden und das ist das Besondere an mir und meinem Kader. Und auch da habe ich immer so auf den Spieltag gewartet, wo ich dann gedacht habe, ja, jetzt hat er die Achse gefunden und wir gehen jetzt in die Crunch-Time und jeder Spieler weiß jetzt, was er zu tun hat. Und da kannst du doch eigentlich außer Noll keinen Spieler nennen, oder? Ein Enzo Leopold, der hat natürlich durchgespielt und Stamm gespielt, aber der hat mal Innenverteidigung und mal 6 gespielt. Hatte plötzlich eine ganz andere Rolle. Ein Aseko als 19-jährigen Spieler, der natürlich durch seine Qualität ein Führungsspieler in dieser Saison war, mal rechte Außenverteidigung, mal zentrales offensives Mittelfeld, mal zur 45. raus, mal irgendwie, er kann nicht spielen, spielt plötzlich trotzdem.
Ja, ich würde dann vielleicht noch einen Nawotzki nennen, wenn fit. Ne, dann, ich glaube, der ist gesetzt irgendwie, habe ich mittlerweile das Gefühl, und auch zu Recht.
Ja.
Ein Allgeier vermutlich auch.
Jetzt am Ende.
Ja, genau. Neubauer wechselt mal zwischen links und rechts. Aber
auch der war zwischenzeitlich jetzt mal über Bord geworfen worden.
Genau, gebe ich dir vollkommen recht.
Udenne war über Bord geworfen worden.
Udenne hätte ich zum
Beispiel. Tomiak wurde jetzt auch mal gegrillt.
Genau, aber bei Neubauer und Nawrocki, von meinem Gefühl her, sind die für mich gesetzt. Neubauer variiert mal auf der Seite, aber das wäre mein Gefühl. Aber das kam halt auch über die Saison erst. So sind wir nicht reingestartet. Ja. Und ja, das ist... Ja, total. Also
ein Kellmann auch,
ja,
hat jetzt gar nicht gespielt.
Ich gebe dir vollkommen recht, dass es allgemein, also für mich ist das erste Jahr auch, in dem ich so gespannt auf die Startelf gucke, weil ich mich überraschen lasse. Und früher, es war ja früher so, du konntest in der Hatz morgens lesen, wie die Aufstellung ist, weil was soll sich da groß verändern? So, und jetzt, Titz weiß es, glaube ich, manchmal selber nicht bis vor Anpfiff.
Ja, und ich verstehe mich nicht falsch. Also ich finde so dieses, okay, du hast halt einen Okon und du hast einen Gita und jetzt kommt ein Alpha Ruprecht und dann überlegst du, gut, das ist jetzt einer der schnellsten Spieler, da wäre vielleicht ein Okon besser. Punktuell. Jetzt eine Entscheidung, hier kommt jetzt der schnellere Spieler, voll, so ja. Punktuell. Aber es war ja auf jeder Position
punktuell
ein Experiment.
Und damit, das geht immer auf Kosten der gesamten Struktur in der Mannschaft,
genau,
und der Qualität der,
ja,
Mannschaft, weil,
ja,
dann spielt so verkopft jeder sein eigenes Ding, also seine kleine Aufgabe für die er da geschaffen ist. Und dann passiert halt oft, wenn so viele Spieler kleine Aufgaben haben, die sie irgendwie, in denen sie irgendwie sehr intensiv, emotional und auch kognitiv irgendwie drinstecken, dann bleibt manchmal das System auf der Strecke, weil die nicht mehr genau wissen, okay, was mache ich jetzt, wenn ich selber den Ball habe.
Ja, und es kommt keine Routine zustande.
Ui, ja.
Es kommen keine Abläufe, du hast keine festen, also Schalke hatte zum Beispiel auch ganz feste, eine ganz feste Struktur auf den Flügeln.
Ja.
Zwei Spieler, die einfach immer hintereinander gespielt haben, ne? So, oder häufig hintereinander gespielt haben. Und bei uns wurde hier gewechselt, da gewechselt, der mal links, der mal rechts, hinter dem. Und so bist du natürlich wenig ausrechenbar für die gegnerische Mannschaft. Das ist vielleicht das Pro-Argument, aber das Gegenargument ist halt, dass keine Routine zustande kommt und selbst der allerwichtigste Spieler und Chef in der Mannschaft sich nicht sicher sein kann, okay, ich nehme mir jetzt mal ein Herz und ziehe einfach mal drauf. Und wenn ich das Ding über die Südtribüne jage, der Trainer vertraut mir nächste Woche wieder. Nee, das kann bedeuten, dass du in dem nächsten Spiel dann auf der Bank bist. Auch,
ja,
auch wenn du jetzt als Thordarson und Bundu,
ja,
gerade eigentlich ein Crunch-Time-Player bist in den Augen der Fans. Und plötzlich spielst du nächste Woche wieder nicht.
Ja, unfassbar.
Also, das wäre echt eine Sache, die ich mir halt für die neue Saison wünsche, dass man wirklich eine Achse aus 5, 6 Spielern hat, die fest auf einer Position auch spielen. Ja, und damit meine ich, dass auch ein Leopold dann 6 spielt und nicht plötzlich mal Innenverteidigung oder wie gestern im Aufbau linke Innenverteidigung. Also, das ist mir einfach zu viel Wechsel und ich finde, das hat man in der Crunch-Time gemerkt, dass da die fehlende Führung gefehlt hat, dass ein Tomiak nicht zurückkommt, aus seiner Verletzung und weiß, ey, ich bin der Boss und ich gehe jetzt hier voran, sondern dass auch der zittern muss.
Und das verunsichert auf dem Platz dann auch.
Total.
Ja, voll. Ja. Genau, und ich glaube, dass dieses Beispiel erklärt nochmal gut, warum, glaube ich, viele sehr unzufrieden sind mit gestern oder mit der Crunch-Time. Weil natürlich hätten wir vor der Saison unterschrieben, wenn jemand sagt, ey, ihr spielt irgendwie oben mit, Dritter, Vierter, Relegation, ne, ihr kämpft drum, hätte ich gesagt, ja geil, Alter, machen wir. Wir haben aber in der Saison gesehen, wie viel mit dieser Mannschaft möglich ist, was für grandiose Einzelspieler wir haben, wie die sich entwickelt haben. Und wenn man da als Fan dann ein gewisses Potenzial sieht oder als Podcast, und ich glaube, daher kommt dann oft dieser Unmut, dass man sagt, ja, da war aber viel mehr möglich. Und ich glaube nach wie vor, wir waren mit Schalke, hatten mit Abstand den besten Kader in dieser Liga und da war viel mehr möglich. Und wir philosophieren natürlich auch darüber, was die Stellschrauben waren, und ich gehe hier vollkommen mit, dass ich glaube, dass es gerade so einer neuen Mannschaft, also die kennen sich eh alle schon privat mal gar nicht, dann ist es wichtig, dass sie sich auf dem Platz kennenlernen und nicht jedes Wochenende überrascht werden, dass da wer Neues hinter ihm steht oder vor ihm. Ja.
Was man auch jetzt in der Crunch-Time gemerkt hat, ist, dass ihnen halt die Erfahrung und die Abgezocktheit gefehlt hat. Und da ist jetzt halt auch so ein bisschen die Frage, auch da ist beides wieder Teil der Wahrheit, aber da würde mich auch wieder interessieren, siehst du das jetzt eher in dem Bereich, okay, weil halt einfach selbst die Führungsspieler einfach nicht abgezockt sein konnten, weil Abgezocktheit eventuell dann auch bestraft worden wäre? Oder liegt es einfach daran, dass man sagen muss, ey, 17 neue Spieler, größtenteils sehr jung, ja, guck dir einen Dauerbrenner an, Aseko auf Platz 4, Neu auf Platz 1, Leopold, alle unter 25. Oder ist das gegeben, dass diese Mannschaft einfach noch zu jung und zu grün hinter den Ohren war, von sich aus gar nicht jetzt bezogen auf diese Wechselspielereien, die wir eben angesprochen haben, sondern dass es einfach so ist, dass diese Mannschaft noch nicht bereit war, aufgrund der Erfahrung und des Alters?
Ich glaube, du kannst eine Mannschaft, also gerade Titz, meiner Meinung nach, kann die Mannschaft oder muss die Mannschaft auf sowas vorbereiten. Und das ist dann auch die Saison über gefragt. Ich gehe voll mit dir. Am Ende war das, glaube ich, haben wir sehr viel Punkte oder am Ende auch, ne, irgendwie Erfolge eingebüßt, ob der Moral, die wir gezeigt haben, vor allem in der Crunch-Time. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Trainer sagt, nee, so wie, ne, mit irgendwie dreckig spielen und mal richtig assig werden in den letzten Minuten, das machen wir nicht und wir versuchen hier unser Spiel zu machen und bleiben bei der Qualität des Spiels. Darunter leidet dann natürlich meistens die Moral und andersrum. Ja, also ich will mal das Beispiel von gestern nehmen. Nürnberg, ich weiß nicht genau, ob sie einen durchschnittlich deutlich jüngeren Kader haben als wir oder älter, aber sie haben es einfach geschafft, das Spiel zu spielen, was wir hätten spielen sollen, dreckig, auch am Ende. Ne? Zweiten Ball laufen, nur so steigst du auf. Und Nürnberg spielt dann unentschieden gegen uns und hat gekämpft, als würden sie gegen oder für den Aufstieg spielen oder gegen den Abstieg. Und das war unser Spiel. Und ich weiß nicht, ob unsere Mannschaft zu jung war oder ob da vielleicht ein Enzo nicht erfahren genug ist, um zu sagen, ey Leute, wir müssen das jetzt hier dreckig ziehen. Ich weiß nicht, woher es kommt, dass es nicht so war. Ja, ich glaube, am Ende sind es alles Profifußballer, die standen ja auch schon ihrer Jugend vor solchen oder in solchen Momenten, immer zu sagen, dass sie noch nicht bereit waren. Die haben das seit der Pike auf gelernt. Ich weiß nicht, warum, also woher es kommt, dass es nicht da diese Moral gefehlt hat und nicht so richtig dreckig wurde in der Crunch-Time. Und das, ja, ich kann es nicht erklären.
Also selbstgefällig, ein bisschen grün hinter den Ohren, uns haben die Führungsspieler gefehlt. Dann spielerisch eben dieses Chancenverwertung und im Gegenzug aber auch trotzdem, auch wenn die Rückrunde etwas besser war, trotzdem zu viele Gegentore. Das sind für mich so die Hauptaspekte jetzt in der finalen Phase der Saison. Jetzt würde ich dir gerne noch ein paar Faktoren nennen, die so ein bisschen einen längeren Horizont haben. Und das ist einmal das Thema Heimspiele. Ne, also wir haben es halt nicht geschafft, zu Hause so die Punkte zu holen, dass wir wirklich eine klare Aufstiegsmannschaft waren. Tietz wird immer wieder gefragt und auch darauf gibt es halt auch leider keine klare Antwort. Aber was ist dein Gefühl? Warum haben wir es zu Hause in unserem tollen Stadion mit den tollen Fans nicht geschafft, besser am Ende dazustehen als auf Platz 9 der Heimtabelle nach 34 Spieltagen.
Ja, wir hatten da am Anfang der Saison oft drüber gesprochen, dass viele Spieler aus Ligen kommen oder ja aus Fußballligen kommen, wo, sag ich mal, diese Fankultur nicht so groß gelebt wird, wo die nicht vor 50.000 Leuten und schreiender Kulisse spielen. Das Einzige, wie ich es mir erklären kann, ist, dass die mit diesem Druck zu Hause nicht klarkamen. Wir hatten natürlich auch imposante Choreos und vielleicht ist dann dieses Gefühl der Spieler, wir sind denen hier jetzt irgendwie was schuldig und müssen jetzt liefern, dass die da nicht mit klarkamen. Das ist meine einzige Erklärung, die ich hätte. Ja. Und alles andere ist irgendwie, ist ja, vielleicht ist es auch einfach die Statistik, es ist der Zufall, wie es so kommen sollte mit den Spielansetzungen, dass es zu Hause halt irgendwie nicht lief. Ich weiß es nicht.
Ich finde halt Platz 9 Heimtabelle, Platz 1 Auswärtstabelle ist ein sehr signifikanter Unterschied.
Ja, voll. Aber was wäre dein Take? Also
ja, das.
Dass sie mit dem Druck nicht zu Hause
klarkommen. Großartig anderen Take gibt es ja dazu nicht. Nee,
total.
Nicht, ja. Ne? Also, ich meine,
der Rasen ist anders.
Alles andere ist auswärts eigentlich ein Nachteil. Du hast eine lange Anreise und so weiter und so fort. Du hast halt die Anreise nicht und man sollte meinen, tolles Stadion, wir haben, und das ist ein riesengroßer Erfolg dieser Saison, einen sehr guten Zuschauerschnitt gehabt, ne? Rekordverdächtig oder sogar ein Rekord, ne?
Ja, es war ein Rekord.
Ja, war ein Rekord, irgendwie seit der Europazeit, die meisten ausverkauften Spiele zu Hause. Aber ja, es kann natürlich auch einen Druck erzeugen. Zweite Sache, zu viele Unentschieden. Wir haben nur 6-mal verloren, genauso wie Schalke 04, haben aber 12-mal unentschieden gespielt. Schalke hat 7-mal unentschieden gespielt. Und das sind natürlich genau diese Spiele, an die wir uns brutal erinnern.
Voll.
Ja, da will ich kurz eine Anekdote erzählen. Ich hatte letzte Woche den Opa von meiner Frau hier bei mir zu Hause sitzen zu Kaffee und Kuchen. Und wie so ein deutscher Rentner halt, sagt, ach, die 96er, ne? Also, hör mal, die können ja nur noch unentschieden spielen. Das wird doch nix. Ne? Sag, ja, aber die haben jetzt 2-mal unentschieden gespielt. Gegen Nürnberg werden die nicht unentschieden spielen. Und dann hat er auch noch recht. Ne? Also diese unentschieden Spiele in dieser Saison, ja, an die wir uns zurückerinnern. Elversberg, Münster und so weiter und so fort. Zu viel.
Viel zu viel. Und man muss ja auch sagen, das waren die Unentschieden, die wir uns daraus erkämpft haben, wo wir zurückkamen. Die sind ja in der Minderheit.
Schalke.
Genau, ja. Also der Großteil, das wäre ja dann irgendwie noch, dann hätte man es positiv werten können. Der Großteil dieser Unentschieden waren ja Unentschieden, in denen wir mal mindestens 2-mal geführt haben und es immer wieder aus der Hand gegeben haben, weil wir entweder das Spiel dann eingestellt haben, wir haben versucht zu verteidigen, was uns dann nicht gelang, wir haben uns hinten reingestellt, genau wie gestern, komplett die Spielführung da über 20 Minuten abgegeben und das konnten wir nicht. Und dadurch haben wir dann diese Spiele oft vergeigt.
Ja, und so gesehen war dann die Crunchtime auch Blueprint für die ganze Saison,
total, ja,
weil wir viele Unentschieden halt hatten und wir haben 23 Punkte nach Führung verspielt.
Ja.
Also das ist das, was du sagst. Wir lagen im Prinzip vorne, dann auch immer den Take von Tietz noch zusätzlich, wir hätten diese Führung schon viel früher zumachen können, müssen, haben es aber nicht gemacht und haben dann eben unentschieden gespielt. Ja, auch sicherlich ein Thema. Nächstes Thema, Elfmeter. Auch das ist etwas, da haben wir während der Saison häufig drüber gelacht, aber ich meine, das sind eben auch so viele verschossene Elfmeter, die eben am Ende des Tages auch jetzt Punkte gekostet haben. Ne, die verschossenen Elfmeter, auch das sind ja wieder so Größtchancen, Momente, wo du eben durch einen Elfmeter so ein Spiel dann auch entscheiden kannst und es eben nicht tust, weil Rucksack zu schwer, zu unerfahren, zu unabgebrüht, spürst vielleicht nicht das Vertrauen, ich weiß es nicht, aber ist auch ein Thema, was wir in dieser Saison hatten.
Auf jeden Fall, also auch da das Gleiche, wir haben gestern, als wir diesen Elfmeter hätten bekommen können, der dann offensichtlich zu Recht keiner war, da habe ich ja nicht dieses Gefühl, also ich nehme das Beispiel, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elfmeter reingeht oder der X-Goal-Wert für einen Elfmeter ist immer 0,75 und ich habe eher die Wahrscheinlichkeit von 0,25. Also ich freue mich erstmal über den Elfmeter und denke so, oh fuck. Also das kann ein Spiel ja auch brechen, wenn du Elfmeter vergibst. Das kann ja auch auf die Moral wirken und auf die Emotionen der Spieler. Deswegen war das eine Saison, wo ich mich irgendwann auch nicht mehr wirklich über Elfmeter gefreut habe. Ich dachte, okay, ja.
Ja, und wenn man jetzt hört, dass wir so viele Unentschieden haben und du hast halt 6 Elfmeter verschossen, dann weißt du, das sind 6 Tore, die verteilt auf manche Spiele eben noch draufgekommen wären.
Total entscheidend, ja.
Ne? Verletzungen. wir hatten schon auch in der Saison und jetzt auch in der Crunch-Time Verletzungen. Ich möchte da vor allen Dingen Benny Pichler nennen, der natürlich, wenn wir über die ganze Saison den gehabt hätten in Abwechslung und Kombination mit Kellmann, wäre es sicherlich auch eine andere Saison gewesen. Ne? Wir hatten jetzt zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt auch die Verletzungen von Nawrocki, von Tomiak. Wir hatten einen Aseko, der sich mit Knieproblemen permanent durchgeschleppt hat. Ein Chakrun, der auch viel verletzt war in dieser Saison, auch ein wichtiger Spieler. Ist natürlich auch ein Faktor
total
bei dem Thema, was wir eben hatten mit fehlender Achse, dass Tietz natürlich auch häufiger gezwungen war, neues Personal zu finden.
Voll, gehe ich mit dir. Ich glaube, das ist einer dieser Punkte, genau wie die Schiedsrichterleistungen. Da sagen, würden wahrscheinlich viele sagen, ja, das will ich jetzt irgendwie nicht mehr hören. So, ne? Wir hatten alle selber in der Hand. Aber natürlich muss man, das zählt das am Ende mit rein, das muss man faktisch einfach nennen, dass wir da auch Verletzungen hatten, die am Ende auch ja uns auf jeden Fall vor viele Challenges gestellt haben, vor allem den Coach. Deswegen musste er natürlich viel rotieren. Und was bei Titz dann bedeutet, es wird nicht positionsgetreu getauscht, sondern es wird mal die ganze Formation umgestellt. Ja.
Und da muss man sich halt auch überlegen, war vielleicht der Spielstil auch zu anstrengend. Ne? Also wenn ich gestern sehe, dass unsere Spieler da reihenweise Krämpfe kriegen und auf dem Platz liegen und einfach nicht mehr können, aber auch nicht ausgewechselt werden, dann ist das schon
ja
so eine Sache.
Gut, dass du es ansprichst zu diesem Krampf, will ich eine Sache sagen. Und da, ich weiß nicht, ob auf deiner Liste noch das Thema Moral steht, aber
ja,
das,
hau raus.
Ja, zu gestern, also ich, das verstehe ich nicht. Also STT, also Yokota, der ist bei mir, den habe ich abgeschrieben jetzt langsam, aber der hat sich irgendwann nicht mehr bewegt, der konnte vielleicht auch nicht mehr, aber STT lässt sich in der 97. Minute vom Schiri dehnen. Wir haben noch 30 Sekunden auf der Uhr, da lässt sich vom Schiri dehnen. Da robbe ich mich raus, da humpel ich irgendwie aus dem Abseits raus, damit das Spiel weitergespielt werden kann. Das sind so Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Und das hat es uns gefehlt. Saad, der den Ball auf der Seite nicht richtig an, mit Kokolo, der frisch ist, der sich die langen Bälle von Neul oder auch von STT an der Seite, da läuft er gar nicht mehr hinterher. Das ist für mich ein Einstellungsding. Und das ist, wir haben oft darüber gesprochen, dass man der Mannschaft die Einstellung nicht absprechen konnte in den letzten drei Spielen und vor allem gegen Bochum und gestern, oder vor allem gegen Bochum und gestern, 100% würde ich denen die richtige Einstellung zu diesem sehr wichtigen Spiel abreden.
Ja, Bundo auch mit seinen versuchten hinterm Körper
Hacken-Tricks. Macht der einen Rabona-Trick.
Ja, ich als Flanke, ne?
Als Flanke. Ja. Da haben wir geführt. Deswegen war das für alle so, ha, krass, was der jetzt hier macht, der nicht so cool und so. Da habe ich meine ganzen Kumpels, die noch Fußball spielen, die haben gesagt, und das fand ich dann irgendwie im Nachhinein auch eigentlich richtig und lustig, stell dir mal vor, du spielst in der Kreisklasse um den Aufstieg, einer von deinen Teamkollegen macht einen Rabona-Pass und danach wird der Konter gefährlich. Du hättest in der Kabine, hätten dich vermöbelt mit der Badelatsche.
Ja. Ja.
Und wir lächeln das dann irgendwie so weg. Ja. Und ich bin der Meinung, Einstellung war jetzt vor allem in der Crunch-Time, nicht die gesamte Saison, das will ich nicht behaupten, aber gestern auch und ein riesiger Faktor. Ich hatte das gesamte Spiel das Gefühl, dass die Mannschaft überhaupt nicht weiß, worum es geht. Dass ich hatte das Gefühl, sie haben nicht verstanden oder sie denken, es steht die ganze Zeit noch unentschieden in Paderborn oder Paderborn liegt zurück. Mir hat diese Abgebrühtheit und dann hat Nürnberg genau das gemacht, was wir hätten machen sollen. Sie haben den zweiten Ball aufs Feld gespielt, sie haben sich vor den Torwart gestellt und wir haben gepfiffen, aber andersrum wäre es deutlich besser gewesen, hätten wir genau diese ekelhafte Art angenommen und das Spiel so gezogen. Und gestern, das war für mich so ein bisschen der Sargnagel und die Kirsche auf der Sahnetorte, was die echt schlechte Moral in den letzten drei Spielen angeht, muss ich sagen.
Also ich will es ein bisschen differenzieren, weil ich glaube, sie wollten alle gestern diesen Relegationsplatz erkämpfen.
Dass sie es wollen, ist klar.
Aber sie wollen das, aber vielleicht spielt da auch mein Begriff des Tages Selbstgefälligkeit ein bisschen mit rein. Ne, dass er diesen Rabona-Trick macht, das ist Selbstgefälligkeit. Das ist so, ey, wir führen hier, wir sind eine geile Mannschaft, wir sind spielerisch. Mein Trainer will Dribblings sehen. Mein Trainer mag Spieler, die tolle, herausragende Sachen offensiv machen. Das mache ich jetzt einfach. Ohne, dass mir irgendwie ein Schuh daraus gestrickt wird. Ne? Also ja, sehe ich wie du, hat mich auch massiv gestört. Ich habe eben kurz angedeutet, ich glaube, da musst du gar nicht so groß drauf eingehen, das können wir tatsächlich auch nochmal irgendwann anders machen. Wintertransfers waren sicher nicht so, dass du sagst, das hat jetzt nochmal den entscheidenden Impact gehabt. Also ich glaube, wir sind froh, dass ein Thordarson da ist. Ich freue mich auf den in der nächsten Saison, aber ein Zart und ein Weishaupt waren halt zwei Spieler, wo du sagst, okay, das sind im Prinzip eigentlich Bundesligaspieler und die sollen einen richtig krassen Impact auf dein Spiel haben und das hatten sie de facto nicht.
Also ich bin bei STT, gehe ich mit dir. Das ist auch der einzige Spieler, den ich da nennen würde, der mir sehr gefällt und ich glaube, bei ihm stimmt auch über weite Teile seiner Spielzeit die Einstellung. Der hat echt gekämpft, der hat Tore gemacht, der hat sich richtig reingehangen dadurch, dass der hier komplett neu irgendwie war und in diese frische Mannschaft kam. Bei den anderen beiden sehe ich es ähnlich wie du. Weishaupt ja komplett abgeschrieben. Saad hatte ein, zwei gute Aktionen, aber insgesamt auch irgendwie nicht wirklich nennenswert. Ich habe mir jetzt irgendwie zuletzt auch immer wieder die Frage gestellt, wenn ich mit dieser Mannschaft in die neue Saison gehen würde, also 1:1 die gleiche Mannschaft, auf welchen Positionen würde ich jetzt irgendwie umstellen? Und mir ist da immer wieder diese Neuner-Position in den Kopf gekommen, die mir echt richtig Bauchschmerzen bereitet hat. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, haben wir jetzt gestern einfach komplett ohne Stürmer gespielt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz war oder ob da irgendwas anderes im Busche war, aber
ja. Naja, am Ende des Tages ist das gekommen, was wir nicht wollten, dass er mit einer schwimmenden Neun spielt und zwar über 90 Minuten, aber der Erfolg hat ihm recht gegeben. Taibbi hat gestern ein sehr gutes Spiel gemacht, ja, er ist in die Position gekommen, er hat das Tor gemacht. Wir haben 3 Tore geschossen gestern.
Ja.
Ja. Warum ein Kellmann 90 Minuten lang im entscheidenden Spiel auf der Bank sitzt, weiß ich nicht, wüsste ich gerne, das ist schon ein krasses Brett,
ja,
ne? Also den dann nicht wenigstens in der 70. Voll. Zu bringen.
Und ich glaube auch einfach, dass von diesen 3 Chancen, die Yokota da hatte, hätte Schellmann eine gemacht, ja. Also definitiv.
Ja, ne? Also das ist auch wieder so eine Sache, ja, finde ich auch insofern komisch, als dass ein Kellmann ja eigentlich, sollte man meinen, über den Sommer hinaus ein Spieler ist, der noch bei uns ist. Wenn der jetzt plötzlich 90 Minuten nicht mehr spielt, frage ich mich da schon, ist das noch so oder nicht?
Weißt du noch bei unseren Predictions, wo wir gesagt haben, er wird über 20 Tore schießen?
Ja.
Dann hatten wir, glaube ich, einen Take, das wäre ja gar nicht so gut, weil dann ist er nächste Saison weg.
Ja.
So, vielleicht ist er nämlich, turns out, vielleicht ist er die nächste Saison nicht weg, weil er jetzt einfach die letzten Spiele nicht mehr geliefert hat.
Ja.
Vielleicht kommt es das zugute, wenn er nächste Saison hier ist und wieder abliefern kann, indem er mehr ins Spielsystem eingebunden wird.
Ja. Eine Sache, und ich habe es ganz bewusst nach hinten geschoben, weil ich bin der Meinung, wir haben es in der eigenen Hand gehabt, es hat auf unserer Seite nicht ganz gereicht für den großen Wurf. Es war knapp, aber es hat nicht ganz gereicht. Aber was natürlich auch noch genannt werden muss, sind diese katastrophalen Schiedsrichter- und VAR-Entscheidungen, die es zu einem etwas früheren Zeitpunkt in der Saison um uns gab, ne, nachweislich auch viel gab, ja. Ich will das gar nicht jetzt hier so groß noch aufmachen, weil am Ende des Tages bringt es uns nichts. Ich glaube, wir haben gerade so viele Spiegelstriche hier aufgeführt, die nur etwas mit uns und der Arbeit an unserer Mannschaft und mit unserem Trainer und unserem Kader,
ja,
und unseren Rahmenbedingungen zu tun hat, die ausreichen, um das Ganze zu erklären. Oder bist du jemand, der auch diese Schiedsrichterentscheidungen jetzt so in der engeren Auswahl der Hauptfaktoren mit dabei hat?
Ja, ich sehe das so, dadurch, dass wir es nicht gepackt haben, also hätten wir jetzt irgendwie, haben wir aufgestiegen, dann würde ich jetzt gerne Schiedsrichter-Bashing betreiben. Dadurch, dass wir es nicht geschafft haben, möchte ich es ungerne, weil ich einfach glaube, wie du schon gesagt hast, wir haben da eben viel drüber gesprochen, wir hatten zu oft alles in der eigenen Hand. Und jetzt das große Thema Schiedsrichter nochmal aufzumachen, klar ist es ein Unding und hätte uns auch definitiv weiter geholfen, wenn wir da mehr Gerechtigkeit erfahren hätten. Aber jetzt, da wir es aus eigener Hand oder aus eigenen Kräften nicht geschafft haben, ja, bin ich irgendwie so ein bisschen müde, mich diesem Schiedsrichter-Bashing hinzugeben. Ja.
Du hast gestern in unsere Gruppe geschrieben, dass du stinksauer bist. Kannst du nochmal erklären, warum du gestern stinksauer aus dem Stadion gegangen bist?
Genau das, was ich eben gesagt hatte, weil ich das Gefühl hatte, die Moral hat überhaupt nicht gestimmt gestern. Ich stell mir einen Aufstiegskampf, von dem immer wieder geschrieben wird, dreckiger vor, anders vor. Es waren diese letzten Meter, wie gesagt, ein Kokolo-Kampf frisch. Der hat den Ball über sich gesehen, ist gar nicht mehr hinterher gesprintet. Ein STT lässt sich vom Schiri dehnen, weil es sind noch 30 Sekunden auf der Uhr. Da erwarte ich, dass der sich ins Aus rollt, dass weitergespielt werden kann, bevor der Schiri irgendwie abpfeift. Oder dass er sich aus dem Abseits raus stellt oder wie auch immer, der lässt sich vom Schiri dehnen bis zur 97. Minute und 7 Sekunden. Das heißt, da war nicht klar, dass die werden jetzt noch einen Angriff fahren und dann ist das Ding vorbei. Ich check's diese ganzen Bälle von Neul, die dann oft nicht angekommen sind. Der zweite Ball ist immer bei Nürnberg gelandet. Die waren so griffig. Wir haben alle, die um mich rumstanden, eingeschlossen mir, haben gesagt, warum spielen die so? Für die geht's um nichts. Und für uns ging es um alles. Um alles ging's für uns. Und wir kämpfen einfach so, als wäre es irgendwie der 12. Spieltag und wir pirschen uns gerade mal so langsam oben an. Ja, das hat mir komplett gefehlt, dieser Kampfgeist. Und ich finde es natürlich völlig richtig, was wir die letzten Spiele gemacht haben, nach diesem verkorksten Unentschieden gegen Münster, als auch noch dem gegen Bochum, dass wir sagen, ey, Mund abwischen, weiter geht's. Aber trotzdem, da kann mir niemand sagen, dass das nicht so war, war jeder getrübt und dachte sich, fuck, warum ziehen die es nicht? Und wir haben es ja bewusst außen vor gelassen, weil wir auch positiv aus der Saison rausgehen wollten, bis zur letzten Minute. Aber es staut sich dann ja auch auf. Und wir sehen ja, dass einfach viel mehr möglich war. Und deswegen war ich gestern, also heute schon etwas differenzierter, aber gestern war ich stinksauer. Und dass sich dann Enzo das Mikrofon da schnappt und sich vor die Kurve stellt und erzählt, wir schaffen das nächste Saison. Und ich mal stark davon ausgehe, dass er nächste Saison nicht mehr bei uns ist und vielleicht relativ kurzfristig schon weggeht. Wenn nicht, dann behält er recht und dann ist es ihm auch hoch anzurechnen, wenn er noch bei uns bleibt. Wir verbocken in 3 Spielen, die wir 9-Punkte-Spiele, wir hätten da mal mindestens 7 Punkte holen müssen. Wir verbocken es 3 Matchbälle, verbocken wir uns aus eigener Kraft und dann tun irgendwie alle so, als wäre nichts gewesen. Danke für die Saison. Und wie gesagt, es will auch da überhaupt kein Spielerbashing betreiben und irgendwie auf persönliche Befindlichkeiten da irgendwie einwirken. Es ging mir einfach darum, dass ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass die irgendwie wissen, worum es da auf dem Platz geht. Und ja, ich bin dahingehend total enttäuscht, weil ich habe es immer wieder gesagt, dass wenn die Einstellung stimmt, haben wir immer ein gutes Fazit gezogen. Und genau in diesen 3 Spielen, wo sie hätte stimmen müssen, haben sie es meiner Meinung nach komplett verschissen. Und das hat mich gebrochen. Gestern. Und wie gesagt, heute sehe ich es echt differenzierter, aber ich konnte mir jetzt nochmal gut in die Emotionen von gestern hineinversetzen. Und eine Sache will ich noch sagen. Ich würde behaupten, dass wir durch unsere Arbeit und durch Kontakte, die wir dann auch so haben mit verschiedenen Leuten, auch viele Dinge erfahren, was hinter den Kulissen vorgeht, die wir jetzt auch einfach hier aus gewissen Dingen nicht nennen. Aber das macht die Sachen auch nochmal unattraktiver und das provoziert mich nochmal mehr. Und das alles zusammen mit dieser völlig verkorksten Crunch-Time lässt mich dann irgendwie so ein bisschen leer. Und ich weiß auch, dass das ist Fußball und das macht den Fußball so geil. Ich hatte dir, glaube ich, gestern oder heute Morgen habe ich dir beschrieben, dass ich mich so ein bisschen fühle wie im Streit mit meinem großen Bruder, wo ich weiß, ja, dem verzeih ich eh, auch wenn er mich zum 5. Mal sitzen lassen hat, mit dem Unterschied, dass du bei einem Bruder oder bei einem Kumpel, der dich 80 Mal hängen lässt, irgendwann sagst du, ja, dann ist er auch nicht mehr mein Kumpel. Beim Fußball geht das nicht. Dem vergibst du immer, dem Verein oder dem Erfolg oder dem Misserfolg. Und du stehst in 10 Wochen, stehen wir im Stadion und sagen, geil, Alter, guck mal, was Horst Helte jetzt für uns für eine Viererkette aufgebaut hat.
Oh Gott.
Und guck dir mal den Spieler da an. Und wir vergessen alles. Mhm. Und das macht den Fußball so unglaublich geil. Und deswegen lieben wir das auch über alle. Nur weil es Ups und Downs gibt. Und deswegen liebe ich diesen Verein auch über alles. Aber trotzdem bin ich mir auch nicht zu schade und mal auf den Tisch zu hauen und sagen, dass das einfach nicht gereicht hat. Und ich stelle ja auch, so schaffe ich es auch immer, das alles gut einzuordnen. Ich stelle den Verein über alles und der Verein ist für mich, ist Hannover 96 mit seinen Mitgliedern, mit dem Staff, die am Montag wieder dort sitzen und weiterarbeiten. Die Mitglieder, die arbeiten und Mitgliedsbeiträge zahlen, die ins Stadion kommen, sind die Leute, die im e.V. arbeiten, auch viele ehrenamtlich, ist der Pförtner, der in 10 Wochen da sitzt und sich wieder erstmal die Namen der neuen Spieler merken muss. Das ist für mich der Verein und der steht über allem. Und für mich haben wir es sportlich, hat es jetzt die Profiabteilung, hat es verkackt, aber der Verein ist so viel mehr und der hat durch diesen Misserfolg keinen Kratzer davon getragen. Und der Verein ist größer als jeder Spieler und als alles andere, was dort bei Hannover 96 passiert, in der Profiabteilung. Und deswegen glaube ich, dass wir als Verein auch gestärkt aus sowas herausgehen, auch die Fans. Und wir müssen, glaube ich, immer verstehen, dass die Leute, die auf dem Platz stehen, das am Ende für Geld machen. Und wir alle aus einer Leidenschaft. Und deswegen genau, müssen wir alle zusammenstehen als Fans und als der Verein, als Mitglieder des Vereins, dürfen uns gegenseitig nicht zerfleischen und müssen zusammenstehen und müssen einfach immer wieder Hoffnung schöpfen und uns auf die neue Saison freuen und glauben, dass alles besser wird und 80 Mal betrogen werden auf dem Weg.
Das ist eigentlich schon ein sehr gutes Schlusswort beziehungsweise eine Überleitung zu unserem Ende der Folge heute. Ich möchte trotzdem nochmal, also erstmal dir danken, dass du da gerade nochmal deine Emotionen mit uns geteilt hast. Wütend und stinksauer waren vielleicht auch viele gestern und das ist auch völlig legitim. Ich war nicht wütend, muss ich ehrlich sagen. Ich war enttäuscht, ich war traurig, weil ich habe einfach gehofft, dass die Mannschaft sich belohnt. Ich habe gehofft, dass diese Selbstgefälligkeit, die ich so genannt habe, sich noch ummünzt in Selbstbewusstsein und dass das, worauf man so ein bisschen gewartet hat, eben irgendwann noch kommt und es kam leider nicht. Sauer bin ich nicht so wirklich, weil ich erstens finde, dass man schon... Stolz ist vielleicht an dieser Stelle jetzt auch übertrieben, aber man kann schon zufrieden sein, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist mit 17 neuen Spielern. Es war einfach eine große Unbekannte diese Saison und ich glaube, was wir alle gesehen haben, ist, dass Tietz ein Trainer ist mit Ideen, mit klaren Vorstellungen, mit klaren Prinzipien, der aus dem Leitl 96 mit dieser kurzen Breitenreiter-Episode eine Mannschaft gemacht hat, die ein klares Konzept hat, die Fußball spielt, die Ideen hat, die Sachen anpasst. Das haben wir in 3 Jahren Leitl nicht ein einziges Mal gesehen. Und deswegen waren wir da so knapp dran und haben aus einer Mannschaft, die sehr frisch zusammengestellt war, sehr viel rausgeholt. Und trotzdem haben wir uns natürlich jetzt Sachen gewünscht und wir waren knapp dran. Und ich habe aber für mich relativ schnell gestern das Fazit gezogen und deswegen ist auch so diese Trauer und diese Enttäuschung dann doch bei mir schneller weggegangen. Als ich es erwartet hätte, ich habe schnell gemerkt, wir haben es nicht geschafft. Es hat einfach an einigen Punkten, und das war mir wichtig, und das haben wir heute in dieser Folge, glaube ich, aufgelistet, hat es nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Und am Ende bin ich gestern nach Hause gegangen und habe gesagt, Elversberg, dieses kleine Dorf, ist leider völlig fucking verdient in der ersten Liga und wir als großes Hannover 96 nicht. Verdient. Tut mir leid. Es ist einfach so. Ja, und jeder, der jetzt anfängt mit dieses Dorf, was will der in der Bundesliga? Ey, sorry Leute, aber die haben es gezeigt, wie man eine Saison bis zum Ende durchzieht. Die haben Nils Ole Boog verloren, die haben Edmund Talib verloren, wir haben Markus Mann und Schmadtke verloren. Ja, egal, aber die mit ihren kleineren Mitteln ziehen bis zum Ende durch und das ist uns nicht gelungen. Und darüber war ich gestern traurig und habe aber dann relativ schnell gemerkt, okay, dann ist es eben so, wie es ist. Und da ist dann relativ schnell so eine Akzeptanz bei mir reingekommen. Das war so meine Gefühlswelt, aber ich kann da jeden verstehen, der noch heute uns auch schreibt, wir sind gebrochen, wir sind sprachlos, wir finden keine Worte dafür, wir sind stinksauer, ich will erstmal 2 Wochen nichts von 96 hören. Das ist alles, wir sind alle Fans, das ist alles legitim. Genau, nur sollten wir uns gegenseitig nicht zerfleischen.
Das ist ganz wichtig.
Eine Sache, wir wollen jetzt gleich über Hoffnung sprechen. Ne? Weil als Fußballfan bist du in den Emotionen drin und wenn du ein paar Nächte drüber schläfst, geht die Sonne wieder auf. Ne? Und man hat wieder Hoffnung und diese Liebe, die ist nicht umsonst die alte Liebe, die ist so tief. Aber in deinem Cocktail war noch etwas anderes drin, worauf ich noch kurz eingehen möchte, bevor wir zur Hoffnung kommen und nach vorne blicken. Angst.
Ja.
Warum hast du Angst? Wovor hast du Angst?
Ja, also Angst ist ein großes Wort. Wahrscheinlich eher besorgt oder Sorge trage ich in mir. Ich habe das Gefühl, und da bin ich mal auch sehr auf deinen Take gespannt, weil es ist kein Tag vergangen und die Presse ist schon wieder voll mit Gerüchten und hier und da. Und ich habe so das Gefühl, dass dieses Konstrukt und das ist ein beschissenes Wort im Zusammenhang mit Hannover 96 und traditionellem Fußball, aber dieser Hype um uns, dass der so sehr fragil ist und dieses ganze Gerüst, auf dem wir gerade stehen, mit Leihspielern, mit einem Titz, der ja heute jetzt schon wieder, nicht angezählt, aber von Kind schon wieder etwas kontrovers erwähnt wurde, mit einem Ralf Becker, der da steht, wo keiner so richtig weiß, was der machen soll, mit einem Schmadtke, der weg ist, ob richtig oder falsch, sei jetzt mal dahingestellt. Ich habe das Gefühl, es ist alles sehr fragil gerade und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass uns jetzt ganz viel wegbrechen kann. Das heißt, wer plant jetzt diesen Kader für nächste Saison? Jetzt, ich nehme mal diesen Paul Wagner, der bei uns im Gespräch war, der 27-jährige ehemalige Dresdner, der so als Talent gilt. Ich gehe mal davon aus, dass der eventuell mit uns in die erste Liga gegangen wäre. Und jetzt aber als Zweitligist sagt er, nee, ne, ich will lieber einen erstklassigen Verein unterstützen. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das halt alles zu fragil ist und zusammenbrechen könnte. Weil ich habe das Gefühl, wir haben gerade nicht diesen einen Man, also Martin Kind eventuell, aber ich würde ihm jetzt mal nicht unterstellen, dass er die ganz große sportliche und fußballerische Expertise hat. Wir haben gerade nicht diesen einen Leader, an dem wir uns so halten können, diesen einen, der oben steht und sagt, ey Leute, ich habe hier alles im Griff, ich bin der Mann. Ich nehme mal so Nils Ulleburg, ne? Wenn jetzt alles zusammenbricht und du hast den bei Dortmund oder hast ihn damals bei Elversberg gesagt, egal was passiert, ich habe alles im Griff, dann hole ich die Leute ran und wir kriegen das hin. Und da habe ich so ein bisschen die Sorge, das fehlt gerade, weil da sehe ich Titz auf sportlicher Seite natürlich, aber jemanden da drüber. Und ich weiß noch nicht ganz, ob ich es Ralf Becker gerade irgendwie so richtig zutrauen kann. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, weil wir wissen, 96 ist ja auch immer eine Achterbahnfahrt. Hier kann alles passieren. Martin Kind kann morgen aufstehen und hier mal eine Bombe platzen lassen. Wir hoffen, es passiert nicht. Aber da bin ich gerade in so einer leichten Sorge, die mich umtreibt, dass das nochmal irgendwie hier und da eine Herausforderung werden könnte bis Saisonstart.
Die Sorge ist natürlich völlig begründet. Schauen wir nach Düsseldorf.
Voll.
Die haben Relegation gespielt. Die haben mit als einzige Mannschaft in dieser Liga vor Saisonbeginn den Aufstieg als klares Ziel ausgerufen und sind gestern direkt abgestiegen. Ich habe 0,0 Sympathie für diesen Verein, aber ich habe trotzdem mitgelitten gestern, weil das eben ein Szenario ist, was einen Traditionsverein mit den Mitteln, die Düsseldorf hat, ähnlich wie uns einfach blühen kann. So. Ja, das heißt, sowas kann natürlich auch dazu führen, dass du knapp davor warst und es einen Break gibt und du dann in der nächsten Saison umso mehr abschmierst. Von daher, diese Sorge kann ich verstehen. Ich muss ehrlich sagen, und jetzt gehen wir zu dem zweiten Teil dieser Folge, der nicht ganz so lang sein soll, sondern eher so ein kurzes, ein Schluss, eine Überleitung zu dem, was jetzt kommt, sein soll. Ich habe eher Hoffnung als Sorge, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde, also das, was du eben gesagt hast, Martin Kind hat Tietz jetzt erstmal in Frage gestellt in der Presse. Das ist typisch Martin Kind, das ist typisch Fußballfunktionär, alles ist auf dem Prüfstand, wir haben die Ziele nicht erreicht, so, wir werden das jetzt prüfen und werden zu einem Schluss kommen. Ich denke mal, ohne da jetzt zu sehr drin zu stecken, dass der Schluss sein wird, ey, da wo wir jetzt stehen mit diesem Trainer, waren wir seit 7 Jahren nicht. Lass uns ihm vertrauen.
Bitte,
lass uns ihm aber auch sagen, hier das und das und das und das war nicht gut. Das müssen wir aufarbeiten. Das hat übrigens auch ein Ralf Becker direkt gesagt. Es gibt Dinge aufzuarbeiten. Die Dinge, die jetzt nicht liefen und die müssen auf den Tisch. Und Tietz ist stoisch und stur, aber ich schätze ihn trotzdem so ein, dass er das Maximum rausholen möchte und dass er zur nächsten Saison eben Dinge anpasst. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir diesen starken Mann haben. Und wir haben den starken Mann nicht in der Chefetage, sondern wir haben ihn auf dem Platz. Mhm. Und das finde ich gar nicht so schlecht, weil jetzt hast du schon das erste Gerücht, Jean Hugonet, der Innenverteidiger von Magdeburg, ist irgendjemand, der jetzt vielleicht von Tietz schon geholt wird. Das heißt, du hast eben einen Trainer, der anders als andere auch seine Augen überall hat und Vorstellungen hat und nach vorne geht und sagt, ey, wir wollen nächstes Jahr so und so und so und die Leute hole ich mir. Und die Spieler, die dribbelstark sind, die spielstark sind, die haben jetzt gesehen, was Tietz für einen Fußball in Hannover spielen möchte und was da vielleicht noch fehlt, nämlich ein geiler Neuner zum Erfolg. Vielleicht kommt dadurch ein geiler Neuner eher, ne, als letztes Jahr. Das heißt, ich finde, also was mir Mut gibt, ist, wir haben den starken Mann auf jeden Fall an der Seite mit einem Konzepttrainer, der jetzt Zeit hat, auch vertiefend zu arbeiten. Das heißt, letztes Jahr ist er gekommen, es kam ganz viel neu und er musste etwas formen. Und das hat er nachweislich gut hingekriegt. Nicht so, wie wir uns das jetzt final gewünscht haben, aber er hat es hingekriegt. So, und jetzt kann er halt vertieft arbeiten. Und ganz viele hatten jetzt heute einen Schock, als sie gesehen haben, welche Spieler alle erstmal jetzt gehen und den Verein verlassen. Ich möchte nur mal sagen, von den 15 Spielern, die gestern im Saisonfinale zum Einsatz kamen, bleiben 10 Spieler. Das sind Spieler wie Gita, wie Neubauer, wie Udenne, die das Herz am rechten Fleck haben, die diesen Verein leben, die ein Learning jetzt in dieser Saison hatten, ja, die einen Erfahrungsschatz weiter sind, die in die nächste Saison gehen. Und ich glaube relativ sicher, dass Martin Kind, der ja auch immer gut ist für völlig wilde Sachen, also ich würde ihm schon auch zutrauen, dass er Tietz jetzt vor die Tür setzt. Glaube ich aber nicht. Nee, glaube ich nicht. Ja, er baut, glaube ich, auf den und sagt, und normalerweise müsstest du sagen, ey, es war so knapp, und die Liga in der im nächsten Jahr sollte man meinen, uns besser liegen als die, die jetzt, ne, also mit Schalke 04 geht halt ein Verein, der ganz andere Möglichkeiten hat, nochmal als wir, wie man im Winter gesehen hat. So, und du hast eher so kleine Vereine, die ja so fußballerisch eben nicht so stark sind. Ne? Das heißt, ist jetzt auch wieder, das gucken wir uns in der Sommerpause an, aber ich finde die Liga jetzt erstmal nicht so verkehrt für uns jetzt nächstes Jahr. Da stechen wir schon heraus, finde ich. Das heißt, man sollte doch Mut haben und sagen, okay, von dem Saisonfinale waren jetzt 10 Spieler und du hast noch einen Chakrun, der nicht kam, die auf jeden Fall bleiben, ja, und drumherum, genauso wie du gesagt hast, setzen wir eben Nadelstiche. Wir holen jetzt 2 richtig gute Stürmer. Wir holen vielleicht nochmal einen etwas anderen Torwarttypen. Da war jetzt heute auch das Gerücht mit Kastenmeier. Mhm. Ich weiß nicht, wie du es finden würdest. Ich würde es geil finden, weil du hättest zwischen den Pfosten jemanden, der langfristig irgendwo bleiben möchte, der eine absolute Persönlichkeit ist, der abgewichst ist ohne Ende, ja, der von hinten so eine ganz andere Sicherheit bringt, als das vielleicht ein Neul in dieser Saison getan hat, den ich super gut fand. Neul, also ganz toller Spieler gewesen, aber es ist eben auch ein junger, unerfahrener Spieler gewesen. Also ich habe da sehr viele Fantasien, sehr viel Hoffnung mit Yunus Ünal, ein Talent von Hertha BSC, der sich vielleicht diesem Spiel von Tietz anschließen möchte. Wir haben einen Gindorf, der vielleicht zurückkommt, der vielleicht ja von Tietz in dieses Spielkonzept eingebaut wird. Wir haben jetzt mal mit einer falschen 9 gespielt, vielleicht kann der das machen. Ja, vielleicht wird von Kind gesagt, sag mal, hier, da kommt der absolute Erfolgsknipser der dritten Liga, Rekordtorschützenkönig in der dritten Liga, setzt den verdammt nochmal ein, guter Junge. Ja, also ich habe da sehr, sehr viele.
Geil. Du hast es geschafft und du hast mir gerade 4 CL Hoffnungsschnaps in meinen Cocktail gekippt. Ja, also ich bin ja grundsätzlich auch positiv und ich weiß auch, dass nächste Woche die Welt schon wieder ganz anders aussieht. Aber du hast vollkommen recht, wenn du sagst, dass wir den großen Vorteil haben, nicht von null anzufangen, sondern jetzt eine gute Basis haben und die wir jetzt optimieren können, um dann nächste Saison richtig anzugreifen.
Vergleich mal die Situation vom letzten Jahr um diese Zeit mit dieser Situation jetzt.
Ja.
Ne, also du hast halt richtig Substanz, auf die Total. Du jetzt aufbauen kannst, wo du sagen kannst, ey, wir dürfen jetzt hier nicht so viel bröckeln lassen, sondern wir müssen eigentlich da bleiben und da noch eine Schippe drauflegen. Mhm. Und die Schippe ist ja draufgelegt bei Spielern wie Okon, wie bei Gita, wie Taibi, wie Udenne. Die werden nächstes Jahr halt nochmal ein bisschen besser sein, weil die einfach jetzt diese Saison im Rucksack dann haben. Ja, die haben jetzt einen ganzen Sommer Zeit, sich weiter an Hannover und 96 zu gewöhnen, sofern sie denn bleiben. Ne? Siehe Kellmann. Aber das gibt mir Hoffnung. Also du hast ja eine ganz andere Ausgangsbasis als letztes Jahr, wo du sagst, okay, neuer Trainer kommt jetzt, das heißt, aber wir müssen alles neu machen. Alles, die ganze Verteidigung ist weg. Ne? Also du hast schon was, worauf du aufbauen kannst und das gibt mir Hoffnung. Außerdem kriegen wir neue Sitze hoffentlich im Sommer. Ja?
Stimmt.
Wir haben gestern das letzte Mal diese unsäglichen blauen Sitze gesehen.
Da freue ich mich übrigens drauf.
Da freue ich mich sehr drauf.
Direkt Stadioneröffnung reinzugehen.
Genau.
Und dann,
genau.
Geil.
Ne? Ein bisschen Stolz ist ganz unten, glaube ich, in deinem Cocktail drin und das rühren wir in den nächsten Tagen einfach ein bisschen an, wie so Sirup, der sich unten festgesetzt hat und vielleicht wird dein Drink ein bisschen süßer in den nächsten Tagen.
Auf jeden
Fall. Ich habe dir gerade ein bisschen Hoffnung auch reingekippt und so diese Wut und dieses stinksaure in deinem Getränk wird vielleicht mit der Zeit abkühlen, wenn ein paar Eiswürfel dazukommen. Und dann schauen wir nach vorne. Und jetzt wird es auch nochmal ein bisschen emotional, weil mit diesem Spiel, und das war bei mir gestern auch so ein bisschen so, ist unsere erste Saison als Podcast.
Wir geben uns jetzt hier mal ein High Five. High Five.
Zu Ende gegangen.
Ja, krass.
Ne? Und wir hätten natürlich euch gerne bei so einer Relegationsreise nach Wolfsburg oder so jetzt noch weiter mit begleitet und hätten diese Saison so gerne erfolgreich abgeschlossen. Die Beweggründe, warum wir diesen Podcast gegründet haben, waren, dass wir es irgendwie alles so geil fanden, ne? Dass es uns so ein gutes Gefühl gegeben hat. Ja. Wir sind also aus einem guten Grund zusammengekommen. Wir wollten über diesen Aufschwung, den 96 erlebt hat zum Anfang der Saison, berichten. Und ich glaube, ganz viel davon haben wir auch mitnehmen können und haben immer versucht, das Schöne und das Positive auch herauszustellen. Und jetzt hat unser relativ frisch gegründeter Podcast gestern so eine richtige Delle abgekriegt. Aber so ist das nun mal, wenn man den Verein liebt.
Ja.
Ne? Hannover 96 ist ein Verein mit Ecken und Kanten und deswegen lieben wir ihn so tief und innig. Hannes, ich möchte mich bei dir bedanken für diese geile erste Saison.
Ja, Mann, vielen Dank.
Wir machen weiter. Wir bedanken uns natürlich auch bei euch da draußen, die uns so unfassbar zahlreich hören und uns Feedback geben. Wir hätten uns das letztes Jahr im September nicht erträumen können.
Das ist die teuerste Währung, die es da draußen gibt. Das müsst ihr vielleicht auch wissen. Wir haben ja dieser Podcast, also wir zahlen ja für diesen Podcast. Dieses ganze technische Equipment, das kostet ja, weil immer wieder die Frage von Kumpels oder so kommt. Und wie sieht's da aus? Ich sage, nee, wir zahlen da einfach nur drauf. Aber darum geht's ja gar nicht. Und die Währung, die wir zurückbekommen, ist euer Feedback, unfassbar, ob es Leute aus dem Exil sind, die in den USA leben, weil die ausgereist sind und sagen, sie haben durch uns wieder eine Verbindung zu Hannover 96, ob es Leute sind, die wegen der Arbeit der Familie nach Süddeutschland gezogen sind, ob es ältere Leute sind, die sich bedanken, ob es jüngere Leute sind, das Feedback ist unfassbar und das ist die größte Motivation. Und ja, wir können, glaube ich, gar nicht beschreiben, wie dankbar wir sind, dass ihr so am Start seid und uns hört und uns Feedback gebt. Das macht jedes Mal, wenn man sich auf den Sonntag denkt, boah, nach dem Spiel eine Folge aufnehmen, macht es das immer wieder so wertvoll, euch zu haben und von euch zu hören. Und das ist das Allergeilste.
Yes, und dementsprechend bleiben wir auch über diese Saison hinaus für euch da.
Und Vamos.
Und bleiben Vamos, genau. Und haben schon uns hingesetzt und für die Sommerpause uns ein bisschen was überlegt.
Ja.
Wir werden jetzt noch nicht die Saison ganz loslassen. Wir werden auch mit Fabian und Gianni uns hier nochmal treffen und mit ein bisschen Eiswürfel im Getränk nochmal einen kleinen Rückblick wagen. Wir werden nochmal so ein paar Awards auch verteilen, werden so ein paar Sachen nochmal herausheben, die einfach gut waren in der Saison, schöne Momente. Ich glaube, wir müssen auch nochmal über diese beiden Derby-Siege reden, die sind heute auch ein bisschen zu kurz gekommen in dieser Folge, die bleiben auch für immer. Es kommen nochmal so ein, zwei Überraschungen und dann werden wir aber tatsächlich auch mal eine kleine Mini-Sommerpause machen. Werdet ihr vielleicht mal zwei Wochen nichts von uns hören,
vielleicht.
Aber vielleicht.
Vielleicht kommt
vielleicht
auch.
Aber auch nicht.
Genau.
Aber dann kommen schon wieder ganz viele interessante Sachen und wir haben einiges für euch vor und
es wird richtig, richtig geil.
Genau, wir haben uns hingesetzt, wir haben auch ein bisschen Feedback ja von euch bekommen, ein bisschen Evaluation von euch bekommen und wir wollen weiterhin unseren Podcast verbessern stetig, sodass ihr einfach mit uns gemeinsam und wir gemeinsam einfach eine gute Zeit mit diesem tollen Verein haben. Und jetzt gehen wir tatsächlich sozusagen in die Sommerpause. Wir bleiben trotzdem jetzt erstmal für euch dran. Aber bis dahin wünschen wir euch, dass auch diese ganzen Emotionen, die in eurem Cocktail so drin sind, dass mit der Zeit die guten Emotionen da immer höher kommen im Glas.
Den Weg in den Strohhalm finden.
Den Weg in den Strohhalm finden, ganz genau.
Ich schließe mich dem komplett an. Vielen Dank, Henne, für die Zusammenfassung. Bleibt auf jeden Fall am Start, bleibt heiß. Wir sind es, wir bleiben Vamos, ey. Und wir wissen alle, dass wir ungefähr in 10 Wochen, wenn diese klägliche WM um ist und wir nicht mehr nachts um 3 vor den Fernsehern sitzen oder auch nicht, dass wir dann wieder im Stadion stehen werden und alle zusammen den Erfolg der Mannschaft herbeischreien werden. Vielen Dank für diese geile Saison. Und wir sind uns sicher, dass wir uns immer wieder jetzt hören werden, weil wir wollen euch natürlich auch mit kurzen Update-Folgen, wollen wir euch natürlich auch verwöhnen, und es werden auch noch geile Sonderfolgen anstehen. Also bleibt stabil, und wir freuen uns sehr auf die nächste Zeit mit euch.
Yes, bis bald.
Peace. Ciao, ciao.